Ja, wir sind dann nach Jerusalem gekommen. Unten am Mittelmeer waren wir auch, ne? Caesarea, sind dann hochgefahren nach Jerusalem. Und Jerusalem habe ich dann über Yad Vashem gesprochen. Und bevor ich zum aktuellen Jerusalem komme, möchte ich einiges über das historische Jerusalem erzählen und deswegen auch ein paar alte Fotos, zum Teil Fotos, die 100, 120 Jahre alt sind. Und weil man die Entwicklung der Stadt so richtig verstehen kann, wenn man sich so die letzten 120 Jahre auch mal mit anschaut. Und da sind wir beim ersten Bild. Was ist darauf zu sehen? Damals gab es natürlich nur noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Wir befinden uns hier auf dem Ölberg. Das Bild wurde um 1900 aufgenommen. Israel hatte noch keinen eigenen Staat. Das Gebiet Palästina gehörte zum Osmanischen Reich. Palästina war 400 Jahre osmanisch, von 1517 bis 1917. Das kann man sich so schön merken, weil es genau 400 Jahre sind. Und im Ersten Weltkrieg haben die Engländer dieses Land erobert. Und von 1917 bis 1947 war es unter britischer Verwaltung, kann man sich auch wieder schön merken, weil es exakt 30 Jahre sind, 1917 bis 1947 und beziehungsweise 48, nee, man kann es doch nicht so schön merken, 1948 31 Jahre und dann sind die Briten abgezogen und Israel hat dann seinen eigenen Staat ausgerufen. Aber es war 400 Jahre türkisch, vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein, von 1517. Was war denn 1517 noch Großes in der Welt? Die Revolution, ja, die Reformation war es vielmehr, die Reformation. Also in dem Jahr wurde Palästina osmanisch, also unter türkischer Herrschaft. Und die Türkei war, was heißt Reformation auf Englisch? Heißt was, Reformation wahrscheinlich nicht, ne? Ja, die russische Revolution war auch 1917. Also ich bin ein Geschichtskenner. Ja, die war auch 1917. Ja, aber 1517 war die russische Revolution noch nicht. Ne? Da war die Reformation. Reformation war richtig. Ich wusste gerade, ich habe einfach Reformation gesagt. Ja, okay. Wir sind hier auf dem Ölberg. Wir sehen hier noch ein paar halb verlassene Ölbäume, hilflos in der Landschaft herumstehen. Zur Zeit Jesu war der Ölberg voll mit Ölbäumen. Da war das ein richtiger Wald, wie überhaupt das ganze Land Israel stark bewaldet war. Wir lesen das in der Bibel, ist ja das Land, in dem Milch und Honig fließt, und wir lesen auch oft von Wäldern, von den Eichenwäldern, von den Zedern. Und wenn man heute nach Israel kommt, ja, da wurde schon wieder mächtig aufgeforstet in den letzten 70 Jahren, aber zwischendurch war das Land eine kahle Wüste. Wie ist das gekommen? Im Lauf der Jahrhunderte haben die vielen Völker, die dort gewohnt haben oder die dort das Land zeitweise in Besitz haben, haben die Wälder gerodet für Schiffbau, für Häuserbau und haben nicht wieder aufgeforstet. Und im Osmanischen Reich war es dann ganz besonders schlimm. Irgendwann brauchte der Sultan in Istanbul mehr Geld für seine Kriegsflotte. Und was macht man, wenn der Staat mehr Geld braucht? Man erhöht die Steuern oder erfindet neue Steuern. Und der Sultan hat dann das Gesetz erlassen, dass in seinem ganzen Reich eine Baumsteuer gezahlt werden muss. Also jeder Baumbesitzer, der musste für jeden Baum, für Wälder gab es dann eine Pauschale, eine bestimmte Steuer abführen. Ja, was war die Folge davon? Die haben die Bäume abgeholzt wie die Bekloppten. Und so auch in Israel. Und was dann noch nicht zur Wüste geworden war im Lauf der Jahrhunderte, das ist dann nach dieser Baumsteuer im 19. Jahrhundert geschehen. Und man hat hier noch einige halb verlassene Ölbäume auf dem Ölberg stehen lassen. Und man hat vom Ölberg einen schönen Blick rüber zum Tempelberg. Das ist hier der Tempelberg und da steht die Felsenmoschee, die von Moslems gebaut wurde, schon kurz nach Mohammeds Tod im 7. Jahrhundert, als dann der Islam sich ausgebreitet hat. Da hat man dann die Felsenmoschee gebaut. Felsenmoschee deswegen, weil sie auf einem Felsen gebaut wurde. Der ganze Tempelberg ist ein einziges Felsmassiv. Und speziell die Spitze des Tempelberges, das ist der biblische Berg Zion, da hat man das Original-Felsmassiv gelassen und über diese Felsenspitze hat man dann den Felsendom gebaut. Man sieht hier die Altstadt von Jerusalem, eine Neustadt wie heute hat es noch nicht gegeben. Es war ein verlassenes Provinznest irgendwo in der Wüste im Osmanischen Reich, hatte weltweit eigentlich keine Bedeutung. Nur für Bibelleser wusste man, ja, Jerusalem, die Stadt Gottes, aber in der Realität hatte diese Stadt keine Bedeutung. Es war eine verlassene Wüste, Einöde, noch vor 100, 120 Jahren. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bild. Hier sehen wir dann ins Innere der Felsenmoschee. Und hier, die Felsenmoschee ist ja so ein Rundbau, so ein Rundkuppelbau und unter der Kuppel ist dieses Rondell, wo man den Originalfelsen des Zion noch gelassen hat. Und dieser Originalfels, der hat also dieser Moschee den Namen Felsenmoschee gegeben. Man nennt sie auch Omar-Moschee, also nicht Oma-Moschee, hat nichts mit der Großmutter zu tun, sondern Omar war der Erbauer dieser Moschee. Und man hat den Felsen hier gelassen. Warum hat man genau an diese Stelle auf dem Tempelberg die Moschee gesetzt? Das hat damit zu tun, dass genau hier der Tempel der Juden in Jerusalem stand. Und dieser blanke Fels, den hat man auch im Tempel in Jerusalem gehabt, nämlich im Allerheiligsten. In dem Raum, in dem die Bundeslade mit den 10 Geboten sich befand, wo kein Mensch hineingehen durfte, der allerheiligste Raum im Tempel. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester hinein. Und dann hat man auch den Originalfelsenboden gelassen. Und ihr seht heute viele bildhafte Darstellungen der Bundeslade. Die sind nahezu alle falsch, weil immer ein ebener Boden gezeigt wird. Ein mit Steinen ausgelegter ebener Boden. Das war in der Realität nicht der Fall. Es war der Originalfelsenboden der Bergspitze des Zions, wo dann auch der Tempel drüber gesetzt wurde. Und man sieht hier noch ein altes Mauerfundament. Und das ist ein Mauerfundament des Allerheiligsten im jüdischen Tempel. Der jüdische Tempel wurde ja von den Römern im Jahr 70 zerstört. Kein Stein auf dem anderen gelassen. Aber dieses Mauerfundament auf dem Felsengrund oder neben dem Felsengrund, das sieht man noch heute. Es hat übrigens ein österreichisch-kanadisch-österreichischer Archäologe herausgefunden, der in den 1990er Jahren das Tempelgelände vermessen hat, was recht schwierig war, weil die Muslime, die das Tempelgelände beherrschen, sollten nicht wissen, dass er im biblischen Sinne arbeitet. Und dann hat er exakte Messungen gemacht und hat eben die genaue Lage des Tempels herausgefunden, sodass man heute ganz exakt nachvollziehen kann, wo stand der Tempel, wo befand sich das Allerheiligste, wo stand der Brandopferaltar, wo war welche Mauer. Dieser Archäologe Lien Rittmeier hat eine glänzende archäologische Arbeit hingelegt und hat die auch in einem Buch veröffentlicht. Ich habe das Buch zu Hause, ist leider nur bisher auf Englisch erschienen. Aber großartig, wie er belegt, wo welches Gebäude sich auf dem Tempelberg befunden hat. Hier ist eine Aufnahme von oben jetzt auf dieses Felsmassiv in der Felsenmoschee. Wir sehen hier dieses alte Fundament der Mauer, die das Allerheiligste im jüdischen Tempel begrenzt hat. Und diese Stelle hier ist rot markiert. Warum ist diese Stelle rot markiert? Was ist an dieser Vertiefung so Besonderes? Richtig. Wer hat das gesagt? Volltreffer. Genau da stand die Bundeslade. Die Größe der Bundeslade ist ja in der Bibel genau angegeben. Und also der Kasten, wo die 10 Gebote sich befanden, da waren ja auf beiden Seiten noch Stangen dran, das waren die beiden Figuren der Cherubim obendrauf. Aber die Größe dieses Kastens, der ist genau angegeben in der Bibel. Und diese Vertiefung entspricht genau der Größe der Bundeslade. Und das ist die höchste Stelle auf dem Berg Zion. Und an der höchsten Stelle, wo man das Allerheiligste drüber gebaut hat, hat man im Allerheiligsten auf das Felsmassiv die Bundeslade gestellt. Und das ist exakt dieser Ort, damit die eben würdig steht und dann nicht auf einem unebenen Fels herumwackelt, hat man etwas vertieft, ein paar Zentimeter vertieft, dass genau in dieser Vertiefung der Kasten der Bundeslade stehen konnte. Das ist also exakt diese Stelle, wo die Lade im Tempel stand. Also das ist schon bemerkenswert, dass das ein Archäologe, dieser Lien Rittmeier, eben herausgefunden hat und genau belegen konnte. In seinem Buch führt er das genau aus und begründet eben auch seine Beweisführung, dass hier der Ort der Bundeslade ist. Hier haben wir eine bildhafte Darstellung des Allerheiligsten im Tempel, und zwar ist das nun der salomonische Tempel, der erste, oder der Tempel nach dem babylonischen Exil. Was meint ihr? Das Allerheiligste. Es gab ja zwei Tempel auf dem Tempelberg. Gibt ein Indiz. Bitte? Das ist keine Dusche. Ja, es ist keine Dusche.
Das ist das Salomonische.
Woran erkennst du das? Nee, es kommt kein Licht rein. Das ist nur, damit wir es sehen können. Hat man das beleuchtet, es kommt eigentlich kein Licht rein. Es ist von drei Seiten zu, von oben auch zu. Und vorne ist der Vorhang, der Scheidevorhang. Also es kommt normalerweise kein Licht rein. Ja, das erkläre ich gleich noch. Man kann an einem Indiz nur erkennen, dass es der nachexilische Tempel ist. Nämlich, dass keine Bundeslade da steht. Die Bundeslade stand nur im salomonischen Tempel und in der Stiftshütte vorher. Aber im nachexilischen Tempel war der Raum komplett leer. Warum? Man hat vor der Einnahme des salomonischen Tempels und vor der Zerstörung dieses Tempels durch die Babylonier und der König Nebukadnezar die heiligen Geräte im Tempel versteckt. Wahrscheinlich in den unterirdischen Gewölben im Tempelberg. Das sind kilometerlange Gänge über mehrere Etagen, die zum Teil bis runter zum Ölberg führen sollen. Aber unter dem Tempelberg kilometerlange Gänge. Und da hat man die wahrscheinlich eingemauert in einem Versteck. Wahrscheinlich sind sie heute da noch drin. Und als dann nach dem babylonischen Exil der zweite Tempel gebaut wurde, der nachexilische Tempel, war Israel immer unter Fremdherrschaft. Bis zur Zerstörung unter den Römern. Und man hat nie wieder gewagt, die heiligen Tempelgeräte da reinzustellen, weil man die Gefahr eben gesehen hat, wenn der Tempel wieder erobert und zerstört wird, dann geraten die heiligen Tempelgeräte eben in fremde Hand. Und deswegen hat man sie nicht mehr reingestellt. Man hat im Heiligsten, der Raum vor dem Allerheiligsten, Imitationen, also Nachbauten der Tempelgeräte gehabt, die ins Heiligste hineingehörten. Das ist der Schaubrottisch, das ist der Räucheraltar, das ist die Menorah, der siebenarmige Leuchter. Das waren Imitationen und die Originale blieben versteckt und die Bundeslade, die hat man nicht imitiert, die hat man nicht nachgebaut, sondern man hat den Raum leer gelassen. Und das ist eben ein Indiz, dass hier der nachexilische Tempel, das Allerheiligste dieses Tempels, dargestellt ist. Ins Allerheiligste durfte kein Mensch hinein. Es war der Wohnort Gottes auf Erden, der symbolische Wohnort Gottes auf Erden. Der Tempel war das Haus Gottes und das Allerheiligste. Die Bundeslade war sein Thron. Die Bundeslade ist quasi ein Bild für den Thron Gottes. Die beiden Cherubim zur Seite, der Mitte der Thron Gottes. Und wobei die Heiligkeit Gottes im zweiten Tempel nicht mehr vorhanden war. Die Juden sagen zu dieser Heiligkeit Gottes, zu dieser Wolken- und Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, die Schechinah. Das ist ein Begriff, der steht nicht in der Bibel, aber im Judentum hat dieser Begriff sich eingebürgert, die Schechinah, die Heiligkeit Gottes, die Wolken- und Feuersäule. Und diese Wolken- und Feuersäule war dann über der Stiftshütte und im Allerheiligsten der Stiftshütte. Die Stiftshütte war ja praktisch ein tragbarer Tempel, ein Tempel, den man wieder auf- und abbauen konnte. Bevor man einen Tempel aus Stein bauen konnte in dem Land, wo sie dann bleiben sollten. Und da wohnte Gott drin, da konnte kein Mensch sich nähern, weil der Mensch eben sündig ist und er kann sich der Heiligkeit Gottes nicht nähern. Wenn ein sündiger Mensch sich der Heiligkeit Gottes genähert hätte, wäre er tot umgefallen. Und deswegen, als der Herr Jesus am Kreuz starb, dann lesen wir in der Bibel, während er am Kreuz starb und sprach, es ist vollbracht, was ist dann im Tempel passiert? Da zerriss der Vorhang. Und das ist die Symbolik, jetzt ist der Weg zu Gott frei. Jetzt gibt es die Erlösung für die Menschen. Die Menschen können Vergebung ihrer Sünden haben und können sich jetzt dem heiligen Gott nähern, ohne Tod umfallen zu müssen und können praktisch ins Allerheiligste hinein, was kein Mensch sonst durfte. Nun sehen wir hier aber einen Menschen im Allerheiligsten. Das ist der hohe Priester. Der hohe Priester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste und das war an einem der sieben großen Feste Israels, dem Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Yom heißt Tag und Kippur heißt Versöhnung. Und er konnte nur unter bestimmten Auflagen hinein. Es wurden zwei Böcke ausgewählt. Der eine Bock wurde geschlachtet als zur Vergebung der Sünde des Volkes. Und der andere Bock wurde in die Wüste geschickt. Der sollte symbolisch die Sünde hinaustragen in die Wüste. Die Sünde wird vergeben, wird hinausgetragen. Und das Blut des ersten Bockes, der geschlachtet wurde, der ist dann eben zur Vergebung der Sünden des Volkes. Es gibt keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen, sagt der Hebräerbrief. Deswegen musste auch der Herr Jesus sein Blut vergießen, damit die Sünde vergeben werden kann. Und die Tiere konnten ja nur symbolisch in Vorausschattierung die Sündenvergebung darstellen, die dann am Kreuz auf Golgatha Realität geworden ist. Und dann hat der hohe Priester auch noch für sich selber, für seine eigenen Sünden, einen Stier opfern müssen, einen Stier schlachten müssen. Und dann musste er ein Ritualbad nehmen, ein Reinigungsbad, ganz ins Wasser eintauchen, wo eben symbolisch seine Sünden abgewaschen werden. Und wenn er diese Auflagen erfüllt hat, dann durfte er, da musste er sogar einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen und hat das Blut des Bockes in einer Schale mitgenommen, um dieses Blut dann im Allerheiligsten so ein paar Tröpfchen auf die Bundeslade zu streuen. Als Symbol der Vergebung in der Bundeslade ist ja das Gesetz, die Tora, die Tafel mit dem Gesetz. Und das Gesetz verdammt ja den Menschen, weil es keiner einhalten kann. Aber durch Blut geschieht Vergebung. Durch Blut eines unschuldigen Opfers geschieht Vergebung. Wir merken natürlich, ist alles ein symbolischer Hinweis, eine Vorausschattierung auf das Opfer Jesu. Und so hat es dann Vergebung für die Sünden gegeben. Und als dann im zweiten Tempel, im nachexilischen Tempel, keine Bundeslade mehr drin stand, ist der Priester eben hineingegangen und hat das Blut an diese Vertiefung gesprengt, wo vorher die Bundeslade stand, diese Vertiefung, die wir vorhin in der Felsenmoschee gesehen haben. Da war eben nur der blanke Fels, da stand keine Bundeslade mehr drin und daran erkennen wir, es ist der nachexilische Tempel, weil die Lade nicht mehr drin stand. Und die Schechinah war auch nicht mehr im zweiten Tempel. Wir lesen, vor der babylonischen Gefangenschaft schreibt der Prophet Hesekiel, dass die Schechinah den Tempel verlassen hat. Sie ging hinaus aus dem Allerheiligsten durch das goldene Tor, das ist das Tor Richtung Ölberg, Richtung Osten, und über den Ölberg hinweg hat die Heiligkeit Gottes den Tempel verlassen und ist beim Bau des zweiten Tempels oder bei Einweihung des zweiten Tempels nicht mehr zurückgekommen. Das war für die Juden damals nach der babylonischen Gefangenschaft, war das schon eine Demütigung, weil sie fest damit rechneten, dass die Schechinah wieder zurückkommt, aber es ist nicht geschehen. Und Hesekiel prophezeit eben, die Schechinah wird wieder zurückkommen, aber nicht in den nachexilischen Tempel, sondern erst wieder in den Tempel des tausendjährigen Reiches, den der Messias selber bauen wird. Und Hesekiel prophezeit in neun langen Kapiteln, Hesekiel 40 bis 48, den Bau dieses Tempels des tausendjährigen Reiches. Der hat solche gigantischen Ausmaße, dass er heute gar nicht gebaut werden kann. Also wenn jetzt die Moschee weg wäre und die Juden hätten die Möglichkeit, wieder einen Tempel zu bauen, könnten sie nicht den von Hesekiel prophezeiten Tempel bauen, weil die Geografie das gar nicht hergibt. Der Tempel hat solche gigantischen Ausmaße, dass der Ölberg im Weg steht. Der Ölberg müsste weg sein oder zumindest gespalten sein. Und genau das wird prophezeit in der Bibel. Zacharja prophezeit, wenn der Messias wiederkommt, wird der Ölberg sich spalten. Und dann wird die Landschaft so sein, das Kidron-Tal, was zwischen Tempel und Ölberg ist, wird aufgefüllt sein, dass dieser Tempel, den Hesekiel prophezeit, gebaut werden kann. Der Tempel, in den der Antichrist sich hineinsetzt, 2. Thessalonicher 2, wird also nicht unter dem Segen Gottes gebaut werden. Das wird nicht der Hesekiel-Tempel sein. Die Bibel verheißt, es wird noch ein Tempel gebaut, aber der nächste Tempel wird nicht unter dem Segen Gottes gebaut werden. Das wird der Tempel sein, in den sich der Antichrist hineinsetzt und als Messias, als falscher Messias verehren lässt. Das habe ich arg weit ausgeholt. Kommen wir nochmal zu dem Bild hier zurück. Was ist das für ein Ding? Ja, das ist ein Aufzug, a lift. Es durfte ja kein Mensch ins Allerheiligste. Aber man wollte das denn die Kammer auch nicht verschmutzen lassen. Und wie reinigt man die Wände, wenn kein Mensch rein darf? Man hat einen Aufzug gebaut, der von allen Seiten zu war, nur zur Wand hin offen. Und den hat man von oben heruntergelassen und da war einer drin, der die Wand geputzt hat, ohne dass er vom Allerheiligsten etwas gesehen hat. Wobei diese Maßnahme im zweiten Tempel nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre, weil die Schechina war ja nicht mehr drin. Man ist nicht tot umgefallen, wenn man reinkam. Aber man hat die Rituale eingehalten, die im Gesetz vorgeschrieben waren, wie im Salomonischen Tempel, als die Heiligkeit Gottes noch im Allerheiligsten sich befunden hat. Und hat dann eben diesem Aufzug den Tempel gereinigt. Übrigens hat man der hohe Priester, der hat sich auch ein Seil ums Bein binden lassen, wenn er ins Allerheiligste gehen, er würde doch tot umfallen, wenn irgendwas falsch gemacht wurde und er würde doch tot umfallen. Es durfte ja kein Mensch rein, ihn rauszuholen. Dann hätte man ihn am Seil rausziehen können. Ist aber nie passiert. Hier haben wir einen schönen Überblick über den Tempel zur Zeit Jesu, der nachexilische Tempel. Er wurde nach der babylonischen Gefangenschaft, das hier ist das eigentliche Tempelgebäude und das ist das ganze Tempelgelände. Der Tempel wurde in der Nacht der babylonischen Gefangenschaft von den wenigen Juden, die zurückgekehrt sind, viele sind ja in Babylon geblieben, er wurde wieder aufgebaut unter ärmlichen Verhältnissen zunächst. Salomo war ja der reichste Mann der Welt, der hat ein Prachtgebäude hingestellt. Und der nachexilische Tempel, die hatten ja nichts, die haben halt mit ihren wenigen Möglichkeiten, haben sie zunächst nur den Brandopferaltar, der ist ja vor dem Tempel im Israel-Vorhof gebaut, damit sie opfern konnten, und dann nach und nach das Tempelgebäude. Und dieser Prachtbau, wie wir ihn hier sehen zur Zeit Jesu, den verdankt man letzten Endes der Baukunst des Königs Herodes. Es gab ja mehrere Herodes und die Herodes-Dynastie, die hat viel gebaut und besonders der König Herodes, der bei der Verurteilung Jesu, bei der Kreuzigung Jesu an der Macht war, der hat besonders viel gebaut und der hat den Tempel in dieser vollen Pracht ausgebaut. Er war ein großer Baumeister, das Bauen war sein Hobby, hat im ganzen Land hat er auch prächtige Gebäude errichtet. Die Felsenfestung auf Masada wurde auch von Herodes gebaut und so auch den Tempel. Herodes war ein sehr unbeliebter König. Er war ja eigentlich kein richtiger Jude, er war Proselyt, er war eigentlich Edomiter. Nicht eigentlich, er war Edomiter. Und die Römer brauchten aber einen König, der ihre Marionette war. Es war ja römische Provinz Palästina. Und die Römer hätten keinen König akzeptiert, der nicht in ihrem Sinne handelt. Und dann haben sie eben diesen Edomiter, diesen Herodes, eingesetzt zum König und damit die Juden ihn auch pro forma anerkennen, musste er zum Judentum übertreten. Und dann ist er zum Judentum übergetreten, das nennt man Proselyt, wenn man als Heide zum Judentum übertritt, und konnte somit jüdischer König sein, aber war sehr unbeliebt. Er war ein sehr grausamer König, er hat viele Verbrechen begangen und sehr willkürlich geherrscht und war eben eine Marionette, ein Strohmann der Römer, was ihn besonders unbeliebt gemacht hat. Und dann hat er eben durch seine Bauinvestitionen, wollte er die Gunst des Volkes gewinnen, und dann hat er den Tempel zu einer Pracht ausgebaut, die es vorher nie gegeben hat, gerade rechtzeitig zur Ankunft des Messias, was er ja nicht wusste, war dann der Tempel in seiner vollsten Pracht, und er war damals vielleicht das prächtigste Gebäude seiner Zeit auf der ganzen Welt, denn um Jahr 30 nach Christus waren ja die Pyramiden schon zerfallen. Die waren ja fast schon in dem Zustand, wie man sie heute sieht, und noch nicht ganz so schlimm wie jetzt, aber von daher kann es schon sein, dass der Tempel Gottes in Jerusalem das prachtvollste Gebäude der Antike war. Warum man es nicht zu den sieben Weltwundern zählt, naja, da will man schon eher die heidnischen Gebäude und Tempel nehmen, da nimmt man nicht den Tempel Gottes. Und dieser Ausbau, das ist schon imposant, wenn man nach Jerusalem gekommen ist, hat das Ding gesehen, der Tempel mit seinen weißen Wänden und der Vergoldung hat geleuchtet in der Sonne, das war schon ein Ding. Ja, was sind das für einzelne Gebäude? Das Tempelgelände hat eine Größe von 144.000 Quadratmeter. Vorher war es kleiner, da waren es 500 mal 500 Ellen. Eine Elle sind 45 Zentimeter, dann gibt es die Königselle, die sind 55 Zentimeter. Und beim Tempel hat man nicht mit der Königselle gemessen, 500 mal 500 Ellen, ein Quadrat, wo der Tempel stand. Und dann wurde nach und nach das Gelände erweitert und Herodes hat praktisch dieses Stück hier noch dran gebaut, da wurde hier aufgeschüttet, damit er hier dran bauen konnte. Das ist die königliche Säulenhalle. Allein das Gebäude war damals ein prächtiges Gebäude. Ganz am Ende dieser königlichen Säulenhalle, hier in diesem Abschnitt, da tagte der Hohe Rat. Das ist das 70-köpfige, die 70-köpfige Regierung Israels quasi, die aber natürlich keine Gesetze gegen die römische Besatzung erlassen durften, aber sie hatten eben bis zur gewissen Grenze eine Selbstverwaltung. Und dieser Hohe Rat unter Vorsitz des Hohen Priesters, die haben den Herrn Jesus zu Tode verurteilt. Und zwar in diesem Abschnitt hier, hier an der Südostecke der königlichen Säulenhalle, war der Prozess Jesu, wo er vom Hohen Rat zum Tode verurteilt wurde. Um das Tempelgebäude herum sind verschiedene Gebäude, das sind zum einen die Priesterwohnungen. Es gab 24 Priesterabteilungen und man hat dann die in Gruppen eingeteilt mit zu 24 Gruppen, sodass jede Woche eine Priestergruppe Tempeldienst hatte. Dann hat man 24 Gruppen, jeder hat zweimal im Jahr, zwei Wochen im Jahr Tempeldienst gehabt, dann kommen wir auf 48 Wochen. Dann fehlen aber immer noch 4 Wochen. Es gab bei den 4 großen Festen, mussten alle 24 Priestergruppen den Tempeldienst verrichten. Und solange die Priester im Tempel ihren Dienst verrichtet haben, wohnten sie auch im Tempel. Und dann wohnten sie jeweils diese eine Woche in diesen Priesterwohnungen im Tempel. Und wenn sie keinen Tempeldienst hatten, dann haben sie natürlich bei ihren Familien gewohnt zu Hause. Jeder Priester musste verheiratet sein. Man wurde nicht zum Priester geweiht, wenn man nicht verheiratet war. Das war auch Vorschrift im Judentum, um eben auch nicht so leicht verführbar zu sein für sexuelle Verführung und solche Dinge. Und dann hat man eben das die Regel gemacht, man musste mindestens 30 Jahre alt sein und musste verheiratet sein. Und so haben dann die Priester diese 2 Wochen im Jahr plus die 4 Wochen bei den großen Festen, also 6 Wochen insgesamt, Priesterdienst gehabt, wo sie auch in den Priesterwohnungen wohnten. Und im Neuen Testament sagt doch der Herr Jesus zu den Jüngern, ich gehe zu meinem himmlischen Vater und werde euch die Wohnungen bereiten. Ja, das sind die Priesterwohnungen im Himmel. Die Gemeinde sind ja nach 1. Petrus alle Priester, ein priesterliches Geschlecht. Und alle kommen in den himmlischen Tempel. Es gibt ja einen Originaltempel im Himmel. Und dieser Originaltempel im Himmel, da kommen dann alle Gläubigen hin, als Priester in den himmlischen Tempel. Und deswegen sagt der Herr, ich gehe hin, euch die Wohnungen zu bereiten, im himmlischen Tempel, wo die Priester hingehören. Da spielt er eben auf diesen jüdischen Brauch an. Der irdische Tempel ist ein Abbild des himmlischen Tempels. Schon zu Mose hat Gott gesagt, dass er ihm einen Tempel zeigen will im Himmel. Als er auf dem Berg Horeb war, hat Gott ihm dem entweder eine Vision gezeigt oder hat ihn gar in den himmlischen Tempel entrückt. Und er sollte dann das Abbild auf Erden bauen, das war die Stiftshütte. Und der Tempel aus Stein ist dann praktisch auch ein Abbild des himmlischen Tempels. Wir sehen das ganz deutlich in der Offenbarung, wo der Apostel Johannes in den himmlischen Tempel entrückt wird. Und dann geht er ab Offenbarung Kapitel 6 bis dann 19 nach und nach durch den himmlischen Tempel. Er geht zum Haupttor hinein, er kommt in den Frauenvorhof, er kommt in den Israelvorhof, er sieht den Brandopferaltar, er sieht die kupfernen Kessel. Dann geht er in das Tempelgebäude hinein, ins Heiligste und dann ins Allerheiligste, wo der Thron Gottes ist. Und so sehen wir, wenn wir durch die Offenbarung gehen, wie Johannes im himmlischen Tempel von einem Raum in den anderen geht, also vom Außengelände bis ins eigentliche Tempelgebäude hinein. Und von daher wissen wir, dass es einen originalen Tempel im Himmel gibt und der irdische Tempel ist ein Abbild dieses himmlischen Tempels. Und dann bemerkenswert ist hier die Südseite. Das ist der sogenannte Ophel, so nennen es die Juden, mit zwei Haupteingängen. Das hier ist die schöne Pforte. Die finden wir in der Bibel, in Apostelgeschichte 3, wo dieser Bettler sitzt an der schönen Pforte und Petrus und Johannes begegnen ihm. Das hat sich hier abgespielt. Rechts geht man rein, links geht man raus, unterirdisch durch die schöne Pforte. Und hier, das sieht man jetzt hier nicht, gab es dann Öffnungen, das sogenannte Hulda-Tor, wo man dann rauskam auf das Tempelgelände oben über diesen unterirdischen Weg. Hier befindet sich heute die Al-Aqsa-Moschee. Und die unterirdischen Räume, die die Juden schon gebaut haben, die werden auch heute in der Al-Aqsa-Moschee genutzt. In der Al-Aqsa-Moschee passen mehrere tausend Leute rein, die meisten unterirdisch. Da hat man also diese Räume genutzt. Warum gehen hier keine Leute rein? Ist doch genauso ein schöner Eingang, vielleicht nicht ganz so schön. Das ist der Priestereingang, wo eben nur die Priester reingegangen sind, wenn an den großen Festtagen großer Stau war, dass die Priester sofort reingehen konnten, auf dieser rechten Seite am Ophel. Dann haben wir hier einen ganz tollen Rundbogen, das ist der sogenannte Robinson-Bogen. Der hieß zur Zeit des Judentums, zur Zeit des Alten und Neuen Testamentes, natürlich nicht Robinson-Bogen, sondern das ist ein nach dem Entdecker benannt, der die Ruine, die Reste dieses Bogens gefunden hat bei Ausgrabung, der hieß Robinson. Und deswegen sagt man heute, es ist der Robinson-Bogen. Es gibt hier auch noch einen Wilson-Bogen, auch nach einem Engländer benannt, der diesen Bogen im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert entdeckt hat. Zur Zeit Jesu hieß der natürlich nicht Wilson-Bogen. Wir haben hier die Westmauer. Das hier ist die heutige Klagemauer. Habt ihr alle schon auf Fotos gesehen, wo die Juden beten. Und zumindest bis hier sind noch die Originalsteine des Tempels zur Zeit Jesu, die man heute an der Klagemauer sehen kann. Vieles hier wurde verschüttet. Hier geht die Westmauer weiter. Das ist alles im Lauf der Jahrhunderte verschüttet worden durch viele Kriege. Jerusalem heißt die Stadt des Friedens, aber hat immer wieder Kriege gesehen, war also nie richtig eine Stadt des Friedens. Und man hat auf dem Schutt wieder aufgebaut. Und wenn man in Jerusalem irgendwo gräbt, du findest immer was. Da ist immer irgendwas drunter aus vergangenen Zeiten, also wertvolle archäologische Funde. Und man hat hier gegraben, unter den Häusern, die heute bis an ganz an die Mauer gehen, und hat unten an der Mauer entlang gegraben. Man kann dieses unterirdische Tunnelsystem, diese unterirdische Mauer, kann man heute besichtigen, wenn man in Jerusalem ist und kann sich das anschauen. Das war früher im Freien und heute ist es eben unterirdisch. Hier ist die Burg Antonia. Da waren die römischen Soldaten stationiert. Die hatten immer einen Blick übers Tempelgelände, weil sie sich gesagt haben, wenn die Juden einen Aufstand gegen Rom machen, dann wird das vom Tempel ausgehen. Ja? Dann wird hier, da kommen sie zusammen bei ihren großen Festen. Und wenn sich da was zusammenbraut, dann wissen sie, sie müssen eingreifen. Deswegen haben sie hier die Burg Antonia gehabt. Man hat lange Zeit gedacht, das wäre auch der Sitz des römischen Gouverneurs gewesen. Der römische Gouverneur ist mindestens zweimal im Jahr nach Jerusalem gegangen. Er hatte eigentlich seinen Sitz unten am Mittelmeer in Caesarea. Da war es wärmer, direkt am Meer, gemütlicher als oben in den Bergen in Jerusalem. Aber zweimal im Jahr ist er hochgegangen nach Jerusalem. Und das eine Mal war das Passa im Frühjahr. Und als der Jesus zum Tode verurteilt wurde, war er gerade in Jerusalem, weil Passafest war. Da war die Gefahr eines Aufstands am größten. Und dann hat er immer einen Gefangenen freigegeben, den das Volk wählen konnte. Die konnten selbst entscheiden, wen sie frei haben wollten durch Zuruf. Und wir wissen, das war dieser Barabbas und es war Jesus. Und das Volk hat dann sich für Barabbas entschieden. Und die Juden waren darauf angewiesen, bei einem Todesurteil, so auch beim Todesurteil Jesu, dass der römische Gouverneur dies unterschreibt. Die Römer hatten den Juden verboten, selbst ein Todesurteil zu vollstrecken. Man musste die Unterschrift des römischen Gouverneurs haben. Und wenn jetzt der Hohe Rat jemand zum Tode verurteilt hat, wie das beim Herrn Jesus der Fall war, dann brauchten sie noch die Unterschrift des Gouverneurs. Und es war gerade günstig, dass er jetzt in Jerusalem war, sonst hätten sie runter nach Caesarea gemusst. Und jetzt mussten sie ihn bewegen, dass er das Todesurteil eines Unschuldigen unterschreibt. Wie das gelaufen ist, wir können es in der Bibel nachlesen. Er hat letzten Endes unterschrieben, obwohl er gewusst hat, dass er einen Unschuldigen zum Tode verurteilt. Aber das war nicht in der Burg Antonia, sondern da kommen wir noch dazu, wo der tatsächliche Ort war, wo Pilatus den Herrn zum Tode verurteilt hat. Hier waren nur Soldaten stationiert und nicht der Gouverneur. Von dort beginnt übrigens auch die Via Dolorosa, der Kreuzesweg. Alles Humbug, der Weg ist völlig falsch. Das war nicht der Kreuzesweg. Denn da der Herr Jesus an einer anderen Stelle im tatsächlichen Gouverneurspalast zum Tode verurteilt wurde, war der Kreuzesweg ein ganz anderer. Also die Leute, die den Via Dolorosa-Weg lang gehen, manchmal schleppen sie auch Kreuze mit sich und zelebrieren das nach. Das ist der völlig falsche Weg. Es ist historisch einfach falsch. Die Via Dolorosa ist nicht der tatsächliche Kreuzesweg. Ich zeige euch nachher noch, wenn wir noch dazu kommen heute, den tatsächlichen Kreuzesweg oder die tatsächliche Stätte, wo der Herr vom Pilatus zum Tode verurteilt wurde. Wir sehen ja drüben den Ölberg, auf dem, das ist ja ein Gemälde, nicht ganz so gut dargestellt. Zur Zeit Jesu war der nicht kahl, sondern stark bewaldet mit Ölbäumen, wie überhaupt die Landschaft hier stark bewaldet war. Und der Ölberg ist in Wirklichkeit auch deutlich höher als der Tempelberg. Man hat in dieser Zeichnung eben Wert auf den Tempelberg gelegt, aber richtig wäre, der Ölberg müsste deutlich höher sein. Und hier ist der Skopusberg, der ist auch um einiges höher als der Tempelberg. Vom Skopusberg aus hat übrigens der römische General Titus im Jahr 70 den Angriff auf Jerusalem befehligt, weil er von dort aus die beste Übersicht hatte. Heute befindet sich an dieser Stelle das Universitätsviertel, die Hebräische Universität. Kann man sich auch hier gar nicht vorstellen, wie das zur Zeit Jesu war, was da für Gebäude heute stehen. Und hier der Ölberg ist inzwischen natürlich auch gebaut. Hier ist der jüdische Friedhof. Kommen wir noch dazu, zu den heutigen Bildern. Jetzt erstmal die historischen. Ja, das ist ein Überblick vom Tempelberg zur Zeit Jesu. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher an den Tempel. Hier befinden wir uns im Frauenvorhof. Es gab im Tempel zwei Vorhöfe. Das ist der Frauenvorhof, dann geht man durch das Nikanor-Tor zum Israel-Vorhof, wo sich der Brandopferaltar befindet. Den sehen wir genau hier. Und dann der Eingang ins eigentliche Tempelgebäude. Frauenvorhof deswegen, weil es hier eine Empore für die Frauen gab. Und deswegen hat man es Frauenvorhof genannt. Dann führten hier 15 Stufen hoch zum Nikanor-Tor. Und dann geht man in den Israel-Vorhof, wo nur die Priester hinein durften, außer man hatte ein Opfertier und wollte opfern. Dann durften auch die Leute hinein, die dort einen Stier oder ein Schaf oder was geopfert haben. Es mussten natürlich koschere Tiere sein, so wie sie vom Gesetz vorgeschrieben waren. Sonst durften da nur die Priester hinein. Hier sind diese Leuchter, die haben dann nachts hier alles beleuchtet. Insgesamt standen 4 Leuchttürme hier, die vor allem im Dezember, wenn das Chanukka-Fest gefeiert wird, die Stadt hell und den Tempel hell erleuchtet haben. Wird uns auch in der Bibel beschrieben, wo der Jesus am Chanukka-Fest, am Lichterfest in der Stadt war. Johannes 8, und dann nimmt er das auf und sagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und greift auf diese Leuchter hier zurück, die das hier alles ausgeleuchtet haben. Das ist der Hintergrund dieser Aussage. Und hier dann das eigentliche Tempelgebäude. Gehen wir noch ein Stück weiter, jetzt von halb in der Vogelperspektive. Hier seht ihr diese 4 Leuchttürme, den Frauenvorhof, das Nikanor-Tor, der Israel-Vorhof mit dem Brandopferaltar, der hier durch das Tor verdeckt ist, und der eigentliche Tempeleingang. In den Tempel durften nur Priester hinein und auch nicht alle Priester zu jeder Zeit, sondern nur wer einen bestimmten Dienst hatte, durfte hinein. Man konnte nicht einfach mal so hineinspazieren und mal gucken oder einfach mal so nach Lust und Laune, sondern man musste einen ganz konkreten Dienst haben im Tempel, um hineinzugehen. Und wie gesagt, ganz hinten dann nach dem Heiligsten, der Raum des Allerheiligsten, wo kein Mensch hinein durfte. Übrigens durfte sich auch kein Priester im Tempel setzen. Das war streng verboten. Vor dem Angesicht Gottes darf man nicht sitzen. Von daher ist es auch ein Frevel, ja, wenn dann in 2. Thessalonicher 2 prophezeit ist, wenn der Antichrist sich in den Tempel setzen wird. Das darf nur der Messias sich im Tempel setzen. Und er gibt sich dann als der Messias aus, der letzte falsche Messias, den Israel annehmen wird. Hier sehen wir das Ganze mal vom Ölberg aus betrachtet. Wir sind jetzt also im Osten, schauen nach Westen. Und da sehen wir hier die Ostmauer, die heute noch steht. Die kann man heute noch so besichtigen. Diese Vormauer, die ist inzwischen abgebrochen, die steht nicht mehr. Hier ist das Kidron-Tal. Diese Brücke über den Kidron-Tal ist archäologisch umstritten, ob die jemals gebaut wurde. Ich persönlich glaube es nicht, weil in der Bibel steht, es gibt ein einziges Opfer im Gesetz, in der Tora, das außerhalb des Tempels geopfert werden musste. Sonst alle Opfer im Tempel, am Brandopferaltar, nur die rote Kuh musste außerhalb geopfert werden, nämlich auf der Spitze des Ölberges. Und da heißt es in der Bibel, eine Rampe führte dahin. Und das denken viele, es hätte eine Rampe vom Tempel hoch zum Ölberg übers Kidrontal gegeben. Ich bin persönlich überzeugt, es war nur eine Rampe zum Altar selbst hinauf. So eine Rampe gab es auch beim Brandopferaltar im Tempel. Man musste ja auf möglichst leichtem Weg die Opfertiere und auch das Holz hinaufbringen können. Und so hat man eine Rampe gebaut. Und diese Rampe war eben nicht durchs ganze Kidrontal, sondern eben nur oben am Brandopferaltar selber, wo die rote Kuh geopfert wurde. Aber wir haben hier eine schöne Übersicht über die Altstadt Jerusalems. Eine Neustadt gab es ja noch gar nicht zur damaligen Zeit, zur Zeit Jesu. Das ist die alte Altstadt, die schon zur Zeit von König David angelegt wurde. Die wurde hier am Hang angelegt. Und dann gibt es die neue Altstadt, und die ganz neue Altstadt im Norden. Und später noch wurde hier dieses Stück auch erweitert. Und das ist dann mit diesem Stück hier mitgerechnet. Heute noch die Altstadt von Jerusalem. Die Neustadt Jerusalems wurde erst in den letzten 100 Jahren gebaut. Wir sehen hier die königliche Säulenhalle. Hier ist der salomonische Säulengang. Kann man nicht so sehen, weil es von der Mauer verdeckt ist. Da haben sich die ersten Christen getroffen, die jüdischen Christen, die sind ja noch zeitweise in den Tempel gegangen, bis ihnen dann Paulus geschrieben hat im Hebräerbrief, dass sie das nicht mehr machen sollen. Sie sollen nicht mehr das jüdische Gesetz einhalten, nicht mehr die Tempeldienste einhalten, was diesen Juden dann das Leben gerettet hat. Denn als im Jahr 70, das war an Passa, die Römer den Tempel eingenommen haben, waren die jüdischen Christen nicht mehr in der Stadt. Wenn sie nicht sich noch ans Gesetz gehalten hätten, hätten sie ja am Passa teilnehmen müssen und wären mit untergegangen, mit unter den Todesopfern bei diesem Krieg gewesen. Dann hat, wie in jeder römischen Stadt, gab es ein Amphitheater, das in der Bibel aber nicht erwähnt wird. Also Theatervorstellungen spielen in der Bibel keine Rolle, haben die ersten Christen auch nicht eingesetzt, um irgendwie in ihren Versammlungen mit Theatervorführungen Leute zu unterhalten oder Leute zu gewinnen. Das gab es alles nicht in den ersten Gemeinden. Theatervorführungen, die hatten die Apostellehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, das Gebeten, das reichte ihnen. Und mehr brauchen wir heute auch nicht. Keine Theatervorführungen in den ersten Gemeinden. Riesiges Amphitheater wird in der Bibel in keinem Satz erwähnt. Dann haben wir hier den Ophel, dieser Südaufgang zum Tempel mit der schönen Pforte. Hier an der Stelle ist heute die Klagemauer, die Westmauer, die Burg Antonia und hier ist das goldene Tor, das heute zugemauert ist. Sage ich noch warum, wenn wir nachher ein aktuelles Foto von heute sehen. Dann sind wir jetzt hier im Tempel, die Säulenhalle, königliche Säulenhalle auf der Südseite, sehen das jetzt von innen. Und hier unten geht man ja durch die schöne Pforte und dann kommt man hier unterirdisch heraus durch das Hulda-Tor aufs Tempelgelände. Und da ist der Priestereingang, habt ihr vorhin gesehen, auf der rechten Seite, wo man dann hier rauskommt. Und dann haben wir hier so einen kleinen Zaun, der ist so 1 Meter, 1,20 Meter hoch. Was ist das wohl für ein Zäunchen? Paulus schreibt von dem im Neuen Testament, das ist der Scheidezaun zwischen Juden und Heiden. Also auch Heiden durften auf das Tempelgelände und durften den Tempel Gottes sehen und bewundern, aber sie durften diesen Scheidezaun nicht überqueren. Das durften nur Juden. Und es stand unter Todesstrafe, war es verboten für einen Heiden, den Scheidezaun zu überqueren. Und man hat doch Paulus verhaftet, Apostelgeschichte, weil man ihm vorgeworfen hat, er hätte einen Heiden innerhalb des Geländes hinter dem Scheidezaun mitgebracht, was nicht stimmte. Und dann hat man ihn verleumdet und er sollte gelyncht werden auf dem Tempelgelände. Und dann haben die römischen Soldaten von der Burg Antonia, habe ich vorhin gesagt, die haben immer einen Blick drauf gehabt, rottet sich da irgendwas zusammen auf dem Tempelgelände und haben die gesehen, dass die einen Mann lynchen wollen. Das war der Apostel Paulus. Dann sind die runtergegangen und haben ihn in Gewahrsam genommen und da führte eine Treppe runter von der Burg Antonia aufs Tempelgelände und dann hat er gefragt, ob er eine Rede halten darf zum Volk. Und die haben gedacht, er würde jetzt das Volk beruhigen und haben gesagt, kann eine Rede halten. Und dann hat er ihnen das Evangelium erklärt. Und als er dann gesagt hat, dass Jesus der Messias ist, dann sind sie ganz außer sich geworden. Und dann haben die Römer ihn schnell in Sicherungsverwahrung genommen, damit er dort nicht gelyncht wird. Also die hätten ihn wahrscheinlich wirklich gelyncht, obwohl sie keine Todesstrafe verhängen mussten oder durften. Aber die römischen Soldaten haben ihm dann das Leben gerettet, nachzulesen in Apostelgeschichte, den 20ern irgendwo, 26, 27 müsste da stehen. Okay, hier sehen wir die Seite mit der Burg Antonia. Hier müsste eigentlich die Treppe runterführen. Das schreibt ja die Apostelgeschichte, dass Paulus auf dieser Treppe gepredigt hat. Aber wenn man halt bei dieser bildhaften Darstellung, es gibt wirklich gute bildhafte Darstellungen des damaligen Tempels, es gibt auch viele schlechte Darstellungen, aber man kann wirklich nicht an jedes Detail denken. Aber laut Apostelgeschichte führte hier eine Treppe runter. Und was ist das hier für ein Teich? Das ist ein Teich, wo die Opfertiere gewaschen werden konnten, bevor sie geopfert wurden. Man ist hier von Norden gekommen, das ist die Nordmauer, und hier ist das Schaftor. Ja, warum heißt es wohl Schaftor? Weil man die Opferschafe da durchgeführt hat und hat sie dann zum Opfern gebracht und hat sie vorher in diesem Teich gewaschen. Und an dieser Stelle, an diesem Schaftor, hat der Herr Jesus gepredigt und hat gesagt, ich bin die Tür, die ins ewige Leben führt. Ich bin die Tür für die Schafe. Und hat eben dieses Bild aufgenommen, um daraus diese bildhafte Predigt zu machen. Dann sehen wir hier eine Aufnahme, die ist auch etwas mehr als 100 Jahre alt, müsste so auch um 1900 aufgenommen sein. Das ist die Südseite der Ophel. Dieses Gebäude hier, das haben die Kreuzfahrer im Mittelalter gebaut, so im 11. Jahrhundert, das gab es nicht zur Zeit Jesu. Also die Kreuzfahrer, die haben das Land beherrscht haben, die waren ja auch eine Weile dort, dann haben sie natürlich auch ihre Baumaßnahmen gemacht, haben die Felsenmoschee in eine Kirche umgewandelt und haben dort Verschiedenes gebaut. Und da ist das noch ein Überrest davon. Hier ist die Al-Aqsa-Moschee, die über der schönen Pforte, über diesem unterirdischen Tunnel von der schönen Pforte gebaut ist. Und hier haben wir den Ölberg. Wir sehen hier den Auguste-Victoria-Turm, der damals schon stand. Also wissen wir, das Foto muss nach 1899 aufgenommen worden sein, denn der Auguste-Victoria-Turm wurde 1899 angefangen zu bauen. Warum Auguste-Victoria-Turm? Hört sich so deutsch an. Das hat den Hintergrund, der deutsche Kaiser Wilhelm II. Und seine Gattin Auguste-Victoria waren verbündet mit dem Osmanischen Reich. Deutschland war im Ersten Weltkrieg mit der Türkei verbündet. Und dann besuchten sie 1899 das Osmanische Reich, besuchten den Sultan und wollten auch Jerusalem sehen. Und dann waren sie in Jerusalem und dann hat die Auguste Victoria eben ein Hospital gespendet auf dem Ölberg und mit einem großen Turm, den man heute noch bewundern kann und deswegen Auguste Victoria Turm nach der deutschen Kaisersgattin. Hier haben wir eine Luftaufnahme der Jerusalemer Altstadt, das müsste so in den 1930er Jahren gewesen sein. Wir sehen hier natürlich die Felsenmoschee, die damals noch keine goldene Kuppel hatte. Die goldene Kuppel wurde erst um 1970 draufgesetzt, also diese goldenen Platten, hat der damalige König von Jordanien, König Hussein, gespendet. Das ist der Vater vom jetzigen König Abdullah. Und er hat eben diese goldenen Platten ausgegeben für die Felsenmoschee, die damals noch eine normale, eine graue Kuppel hatte. Hier sehen wir den Ölberg. Die Kirche der Nationen steht schon. Das ist eine katholische Kirche, die im Garten Gethsemane gebaut wurde. Etwa 1880 rum, 1870 hat der damalige Star-Architekt, ein italienischer Star-Architekt, hat die Kirche der Nationen gebaut. Warum heißt die Kirche der Nationen? Weil verschiedene Nationen gespendet haben, um das Geld für diese Kirche zusammenzukriegen. Und die befindet sich im Garten Gethsemane, wo der Herr verhaftet wurde. Was ist hier noch besonders interessant? Boah, das haben wir alle schon gehört. Okay. Was sehen wir hier? Wir sehen hier das Allerheiligste in der Felsenmoschee zur Kreuzfahrerzeit. Die Kreuzfahrer haben auf diesen Felsen, wo die Bundeslade stand, einen Altar draufgebaut, einen Hochaltar. Und man kann heute noch die Fundamente dieses Hochaltars sehen, als dann die Muslime die Kreuzfahrer wieder besiegt hatten, 1238, wenn man es recht ist, unter Saladin, hat man die Felsenmoschee wieder von einer Kirche in eine Moschee umgewandelt und hat diesen Hochaltar abgerissen. Aber das sind eben aufgrund der Spuren, die man dort noch sehen kann, hat auch Lin Rittmeier festgestellt, kann man diesen Altar im Allerheiligsten rekonstruieren. Also ihr seht eben, seit eben der Tempelberg unter heidnischer Herrschaft ist, da hat dann halt jeder so sich mal ausgetobt mit seinen Bauwerken und was er da alles gemacht hat, ohne jede Rücksicht, was da wirklich einmal ursprünglich war. Dann haben wir hier aus der Vogelperspektive das Tempelgebäude, das eigentliche Tempelgebäude, die Nebenräume, Priesterwohnungen. Das waren aber nicht nur Priesterwohnungen, es gab auch Räume, wo man das Holz aufbewahrt hat für den Brandopferaltar. Es gab eine Kammer, die wurde im Gesetz vorgeschrieben, wo Aussätzige, die gemeint haben, sie wären geheilt, mussten sich den Priestern zeigen. Und die Priester hatten medizinische Ausbildung und mussten dann feststellen, ob der wirklich geheilt war. Und da hat auch der Jesus hat auch Aussätzige geheilt. Und da war ein jüdischer Aussätziger dabei. Und er hat gesagt, geh hin, zeig dich den Priestern. Das ist der Hintergrund. Er musste dann in diese Kammer im Tempel gehen. Und man wusste im Judentum, es war im Gesetz Mose vorgeschrieben, diese Kammer im Tempel zu haben. Wenn ein Aussätziger kommt und sagt, ich bin geheilt, dann wussten sie, der Messias ist gekommen, weil niemand konnte Aussätzige heilen. Und da ist nie jemand gekommen, über Jahrhunderte. Und irgendwann kam einer und sagte, ich bin geheilt. Das war eine Sensation. Und haben sie festgestellt, er ist wirklich geheilt. Die Aussätzigen waren registriert. Und dieser registrierte Aussätzige, er durfte sich ja nicht bei den normalen Leuten aufhalten, er musste in der Aussätzigenkolonie leben. Um da wieder rauszukommen, musste er geheilt sein. Und er war ja wirklich geheilt. Und jetzt hätten sie eigentlich wissen müssen, der Messias ist gekommen. Das ist schon bemerkenswert. Also so kleine Geschichten zu einem einzigen Raum im Tempel. Der Frauenvorhof mit den vier Leuchtern, das Nikanortor von oben. Und hier sieht man jetzt den Brandopferaltar mit der Rampe, also hier gut dargestellt. Die Rampe, die hier hochführte, wo die Opfertiere verbrannt wurden. Hier ist das Kupferbecken, das Reinigungsbecken, wo die Priester sich eben gereinigt haben, ihre Waschrituale, um eben symbolisch ihre Sünden abwaschen zu lassen, für den Tempeldienst geeignet zu sein. Dieses kupferne Waschbecken, das haben wir auch im himmlischen Tempel, wo dann Johannes im Himmel kommt. Und dann kommt er an den Brandopferaltar. Und dann sieht er das Feuer auf dem Altar, daneben im himmlischen Tempel das kupferne Waschbecken mit dem Wasser, das das Feuer widerspiegelt. Und er sagt, das ist das gläserne Meer, das wie Feuer brennt. Wenn man das dann liest, er ist im himmlischen Tempel, jeder Jude wusste das. Er beschreibt hier eine Szene aus dem Israel-Vorhof im himmlischen Tempel. Das eigentliche Tempelgebäude musste ein Flachdach haben. Gott hat genaue Angaben gemacht, wie der Tempel zu bauen sei. Da hatten die Juden eben keine Freiheit, das nach eigenen architektonischen Vorstellungen zu bauen. Er muss ein Flachdach haben. Warum? Weil Türme und Kuppelgebäude bauen nur die Heiden. Das hat man eben für heidnische Gottheiten von Babylon her, hat man eben Kuppelgebäude, Gebäude mit Türmen oder mit Spitzdächern, pyramidenartige Gebäude. Das hat man eben nur im Heidentum gekannt und den Juden war es streng verboten, den Tempel Gottes mit Türmen oder Kuppel- oder Spitzengebäuden darzustellen. Er musste ein Flachdach haben. Und das war natürlich im jüdischen Tempel dann der Fall, so haben sie ihn dann auch gebaut. Hier sehen wir den Robinson-Bogen und die Robinson-Treppe, wie sie zur Zeit Jesu ausgesehen hat. Das ist die Südwestecke hier. Und dieser wunderbare Kuppel, diese Kuppelunterführung, wo man dann über diese Treppe hier in der Südwestecke aufs Tempelgelände gelangen konnte und bei der Zerstörung im Jahr 70 bei den Römern ist dieses Gebäude, also ist diese Kuppel eingestürzt und die Trümmer sind unten auf die Straße gefallen und die liegen heute noch dort. Man hat die ausgegraben und ich zeige euch nachher Fotos, wie diese Trümmer von diesem Robinsonbogen heute noch dort auf den Pflastersteinen der Straße liegen. Hier ist noch eine bessere Darstellung des Robinson-Bogens. Hier der Ophel, hier die schöne Pforte und hier eben dieser herrliche Torbogen, dieser Tempelaufgang. Da ist auch noch ein Tempeleingang, wo heute die Frauengebetsstelle an der Klagemauer ist. Das ist heute zugemauert. Und hier ist die Männergebetsstelle der Klagemauer. Das ist heute die Klagemauer hier, diese Stelle. Hier sehen wir die schöne Pforte, der Eingang also an der Südseite, wo der Bettler aus Apostelgeschichte 3, dort Petrus und Johannes begegnet ist. Das haben die Kreuzfahrer schon zugemauert. Das ist dieses Vorgebäude da, wo ich euch vorhin gezeigt habe, wo ich gesagt habe, das haben die Kreuzfahrer gemacht. Das ist nicht aus der Zeit Jesu, haben diese schöne Pforte zugemauert, haben das für andere Zwecke genutzt. Einen kleinen Teil des rechten Eingangs kann man heute noch sehen, kann man auch hingehen. Vielleicht diesen Abschnitt hier, der aber auch komplett zugemauert ist. Und das ist jetzt eine Aufnahme aus der Gegenwart, aus den letzten Jahren, 1990er Jahre aufgenommen von Lin Rittmeier, wo man dann die schöne Pforte reingeht. Und das ist dieser unterirdische Tunnel, wo man dann hochgeht und am Hulda-Tor auf dem Tempelgelände herauskommt. Ob das heute noch so aussieht, möchte ich bezweifeln, weil die Muslime haben dort die Al-Aqsa-Moschee unterirdisch ausgebaut und haben diese unterirdischen Räume genutzt, damit sie da auch Tausende von Leuten reinkriegen können für ihr Freitagsgebet in der Moschee. Na, das ist auch eine interessante Rekonstruktion. Das ist das Haus des Hohen Priesters zur Zeit Jesu. Er hatte hier sein Wohnzimmer, hier die Terrasse mit Blick auf die Südseite des Tempelgeländes. Hier ist das Tempelgebäude, hier der Ölberg, hier die Südmauer, darunter der Ophel. Und er hatte seine Terrasse mit herrlicher Aussicht auf den Tempel und auf den Ölberg. Und auf diese Terrasse kann man heute noch gehen. Man hat bei Ausgrabungen das Haus des Hohen Priesters gefunden. Und wenn wir mit Reisegruppen in Israel waren, standen wir genau auf dieser Terrasse des Hohen Priesters mit dem Blick, den er hatte. Und in diesem Gebäude war der Herr Jesus auch zum Verhör. Ja, er wurde zum Tode verurteilt bei dem Hohen Priester Kaiaphas. Dann hat man ihn zum alten Hohen Priester, zum Schwiegervater des Kaiaphas gebracht, der in diesem Haus noch wohnte, bevor er dann zu Pilatus gebracht wurde, beziehungsweise bei König Herodes war er auch noch. Ja, man sagt ja heute so im Sprichwort, der wurde von Pontius zu Pilatus geschickt. Das hat damit zu tun aus der Passionsgeschichte. Und da war er auch in diesem Haus zum Verhör beim alten Hohenpriester. Wir haben hier eine Rekonstruktion der Stiftshütte. Und hier sehen wir, wenn wir jetzt vorhin den Tempel betrachtet haben, die Stiftshütte ist der Tempel in Miniaturausgabe. Es ist praktisch ein tragbarer Tempel, den man wieder auf- und abbauen konnte. Sie konnten ja bei der Wüstenwanderung keinen Tempel aus Stein bauen, sie hätten ja mitnehmen müssen. Und so hat man eben einen Zelttempel gehabt. Und wir haben aber dieselben Prinzipien. Du hast ein separates Gelände gehabt, das war das heilige Gelände für den Tempel. Dann hast du hier den Brandopferaltar gehabt, natürlich eine Nummer kleiner als jetzt im Tempel in Jerusalem, wo die Opfertiere verbrannt wurden. Dann hat man hier dieses kupferne Waschbecken für die Reinigungsrituale der Priester gehabt. Dann der Tempeleingang durch Vorhänge, ja, in der Zelteingang, die Stiftshütte. Dann war hier das Heiligste mit der Menorah, dem Räucheropferaltar und dem Schaubrottisch mit den 12 Broten, die 12 Stämme Israels darstellen sollen. Und dann der Scheidevorhang und hinter dem Scheidevorhang dann im Allerheiligsten die Bundeslade. Und hier ist es angedeutet, die Schechinah befand sich noch im Allerheiligsten, die Feuersäule und Wolkensäule, die Israel durch die Wüste geführt hat und die dann auch in den Salomonischen Tempel eingezogen ist, aber im nachexilischen Tempel nicht mehr zurückgekehrt ist. Dann haben wir hier die drei Tempel, die Stiftshütte, der Salomonische Tempel, auch hier dieselben Prinzipien, der Brandopferaltar, das kupferne Waschbecken der Priester, weil das ein Riesending war und die dann nicht alle da in dieses Riesending eintauchen wollten, das war ja kein Swimmingpool gewesen, hat man 12 kleine kupferne Waschbecken gehabt, wo sie dann halt sich bequemer ihre Rituale vollziehen konnten, ihre Waschrituale. Und dann halt der nachexilische Tempel in der prachtvollen Ausbauvariante, die Herodes dann bewältigt hat. Und hier haben wir den Hohen Priester, der erste Hohe Priester Israels war Aaron, der Bruder Moses. Und Aaron hatte hier die Diamanten, die 12 Diamanten, die er auf seiner Brust, auf seinem Herz tragen musste, welche die 12 Stämme Israels darstellen, was eben symbolisch ausdrückt, Gott hat das ganze Volk Israel auf dem Herzen, so wie der hohe Priester eben diese 12 Diamanten auf dem Herzen tragen musste. Und Gott ist Israel so viel wert, ja, wie eben Diamanten wert sind. Und das ist aus einem Gemälde, eine Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, nämlich als der englische Forscher Wilson den Wilson-Bogen entdeckt hat. Das ist dieser Torbogen. Wenn man an der Klagemauer steht, an der Männergebetsstelle, und dann geht links geht so ein unterirdischer Torbogen rein. War schon mal jemand in Israel an der Klagemauer? Ja, gut, der war da, aber der weiß natürlich. Und das ist der Wilson-Bogen, das ist dieser alte Tempeleingang von der Westseite zur Zeit Jesu. Da ist man über diesen Bogen oben aufs Tempelgelände gekommen und dieser englische Forscher hat diesen unterirdischen, inzwischen vergrabenen Bogen, aber der Hohlraum bestand noch, diesen Wilson-Bogen entdeckt. Und hier ist inzwischen ein Durchgang in diese Richtung zur Klagemauer. Und Wilson kannte die Bibel, er wusste, was er da vor sich hatte, wusste um die Größe und Bedeutung seiner Entdeckung. Und so sieht der Wilson-Bogen heute aus. Das ist praktisch der überdachte Teil an der Klagemauer. Hier ist die Westmauer und die Juden beten ja zum Tempelgelände hin. Und wir schauen jetzt praktisch vom Außengelände der Klagemauer rein in das Innengelände. Und hier sehen wir diesen Wilson-Bogen. Das ist noch dieser Original, diese Brücke, die oben in den Tempel hineinführt zur Zeit Jesu. Und über diese Brücke, über diesen Torbogen ist der Herr dann nach seinem Todesurteil auch aus dem Tempel hinausgebracht worden, damit man ihn zu Pilatus bringt, um ihn zum Tode zu verurteilen. Und das ist schon bemerkenswert. Die Juden beten hier jeden Tag. Und sie beten jeden Tag, dass Gott doch endlich den Messias schicken würde. Genau an der Stelle, wo sie ihn oben drüber aus dem Tempel rausgeschmissen haben. Das ist schon eindrücklich. Über diesem Torbogen, durch diesen Ausgang, hat man den Herrn aus dem Tempel entfernt nach seinem Todesurteil. Und heute noch, 2000 Jahre später, beten sie: Herr, warum schickst du nicht den Messias? Das ist eine Aufnahme auch aus um 1900. Das ist der Schädelfelsen, der Golgatha-Felsen. Es ist heute umstritten in Israel unter den Forschern auch, welches ist die echte Stätte von Golgatha und auch die echte Stätte des Grabes. Ist es dieser Felsen, der wie ein Totenschädel aussieht, dass der Herr dort gekreuzigt wurde? Nicht weit von diesem Schädelfelsen befindet sich tatsächlich auch ein Grab, ein Gartengrab, zeige ich euch nachher noch die Fotos. Und hier befindet sich heute der Buszentralbahnhof, den haben unter jordanischer Herrschaft, als Alt-Jerusalem unter jordanischer Herrschaft war, von 1948 bis 1967, haben sie dann einen Busbahnhof gebaut. Oder ist die historische Schädelstätte dort, wo die Grabeskirche steht? Das ist heute umstritten. Also ich persönlich neige ganz stark hier zu dieser Stelle hier, weil dieser Totenschädel, der ist heute noch erkennbar. Golgatha heißt übrigens Schädelstätte. Ja, weil die Stätte ausgesehen hat wie ein Totenschädel. Und ein britischer General, der in Indien gekämpft hat für Großbritannien, der hat in Jerusalem seinen Ruhestand verbringen wollte. Er war ein gläubiger Mann und er wollte in Jerusalem ein paar Jahre leben, um dort mit Gott ins Reine zu kommen, und hat dann 2-3 Jahre in Jerusalem gelebt. Und dann hat er eines Tages diesen Schädel gesehen. Und er hat gesagt, das gibt's doch nicht. Er kannte die Bibel, wusste Golgatha als Schädelstätte. Sollte das die echte Kreuzigungsstelle Jesus sein? Er war Mitglied der anglikanischen Kirche in England, hat dann ein Telegramm nach England geschickt und hat gesagt, wenn ihr irgendwie könnt, kauft diese Stätte. Das Land in Jerusalem war damals spottbillig. Es war heruntergekommenes, wüstes Gelände. Und dann konnte man aber dieses Gelände nicht kaufen, weil oben drüber ein arabischer Friedhof ist. Ein Friedhof verkauft man nicht. Und dann hat man aber das Gelände daneben gekauft. Und dort hat man Ausgrabungen gemacht und hat ein Grab gefunden, ein Felsengrab. Und wir lesen in der Bibel, dass der Herr in der Nähe, wo er gekreuzigt wurde, in ein Felsengrab gelegt wurde. Zeige ich euch nachher noch Fotos von diesem Felsengrab. Also insofern stimmt hier im Prinzip alles mit dem überein, was die Schrift sagt. Ich nachher, wenn wir das Felsengrab sehen, werde ich noch mehr Begründungen nachliefern. Schauen wir uns erstmal hier auf das Damaskustor. Das Damaskustor unter osmanischer Herrschaft, auch um 1900. Heute ist das ein ganz stark belebter Platz in Jerusalem. Man hat hier so ein Rondell gebaut, das sieht so ein bisschen aus da wie am Hugo-Borg-Platz, ja, mit so einem Forum und einem Rondell in der Nähe, wo dann auch Leute ihre Reden halten können. Und heute ist das eben ein ganz beliebter zentraler Platz vor dem Damaskustor. Hier sind wir direkt hinter dem Jaffa-Tor. Hier, wenn man das Jaffa-Tor reingeht, kommt man an diese Stelle. Das wurde auch um 1900 gemacht, das Foto. Hier rechts ist die Davids-Zitadelle. Die schauen wir uns nachher noch mal näher an. Ich nehme schon mal vorweg, das war in Wirklichkeit der Gouverneurspalast von Pilatus in der Davids-Zitadelle. Dazu aber später noch mehr. Und hier kommt man dann ins arabische Viertel durchs Jaffa-Tor. Wenn man hier dann runtergeht, ist dann auch die Grabeskirche. Es gibt ja in Israel, in Jerusalem, in der Altstadt ein arabisches Viertel, ein jüdisches und ein christliches Viertel. Dann sind wir hier in Tel Aviv. Da wurde an dieser Stelle wurde der Staat Israel ausgerufen am 14. Mai 1948 hat David Ben Gurion, der erste Staatspräsident, den Staat Israel ausgerufen. Das ist ein anderer David, das ist nicht der Ben Gurion, der Turi, der sich da vor das Foto gestellt hat. Und das war eine historische Stunde, denn seit dem Jahr 70, seit der Zerstörung Jerusalems und den Römern, hat es keinen Staat Israel mehr gegeben. Und Israel wurde, wie es in der Bibel prophezeit ist, schon in der Tora, Mose hat es schon prophezeit, wenn ihr meinem Wort nicht gehorcht, dann werdet ihr weltweit zerstreut werden. Das ist dann geschehen, aber die Bibel prophezeit auch durch die Propheten, ihr werdet aus der weltweiten Zerstreuung vom Herrn wieder zurückgeführt in euer Land. Und dann lesen wir, ich mache es im Schnelldurchgang, das wird ein Zeichen der Endzeit sein. Und eines der wichtigsten Zeichen, dass wir in der Endzeit leben, es gibt noch weitaus mehr, ist, dass das Volk Israel aus der weltweiten Zerstreuung wieder in sein Land zurückkehrt und wieder einen eigenen Staat haben wird. Und der wurde hier in Tel Aviv von David Ben-Gurion an dieser Stelle ausgerufen, insofern ein historischer Ort. Der Mann mit dem Bart ist übrigens auch nicht David Ben-Gurion. Sieht aus wie Roger Libby, ist aber auch nicht. Spezialfrage, weiß jemand, wer dieser Gentleman ist? Theodor. Theodor? Heißt er mit Vornamen? Herzl, genau. Klasse, das war richtig gutes, das ist Spezialwissen. Theodor Herzl, was hat das mit Theodor Herzl zu tun? Der lebte zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr. Der erste Zionist, ja, Theodor Herzl war ein Schweizer, Österreicher oder Schweizer Jude. Er hat 1897 in Basel in der Schweiz den ersten zionistischen Weltkongress einberufen. Der Gedanke war, die Juden werden über die Jahrhunderte weltweit verfolgt. Das war noch vor dem Holocaust, noch vor der Nazizeit wohlgemerkt. Die Juden sind immer verfolgt worden in der Welt bei ihrer weltweiten Zerstreuung. Er hat gesagt, wir brauchen wieder einen eigenen Staat, wo ein Jude ein Jude sein kann, wo er nicht verfolgt wird. Und dann kam der Gedanke, da dachte man auch an Israel, aber es war damals Osmanisches Reich. Man hat dann noch überlegt, wo errichten wir diesen Staat? Es gab verschiedene Überlegungen. Und das frühere Israel war Teil des Osmanischen Reiches, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die Türken würden uns niemals einen eigenen Staat geben in ihrem Territorium. Wir wissen, in den nächsten Jahren ist dann alles ganz anders gekommen. Durch den Ersten Weltkrieg, Osmanische Reich wurde besiegt, ja, die Engländer hatten das übernommen. Zweite Weltkrieg, der Holocaust war inzwischen geschehen. Und unter dem Eindruck des Holocaustes hat dann die UNO damals mehrheitlich für einen Judenstaat in Palästina, wie es damals noch genannt wurde, gestimmt. Das konnte Theodor Herzl alles noch nicht ahnen, aber er hatte diese Idee. Er war kein gläubiger Jude, soweit ich weiß, war er sogar Atheist. Aber er hatte diese Idee und wusste vielleicht gar nicht, dass das in der Bibel prophezeit war, dass die Juden wieder in ihr Land zurückkehren würden, und hatte da großen Anteil daran. Und nach ihm ist dann noch eine ganze Stadt in Israel benannt, unten in der Sharon-Ebene, wenn ihr am Mittelmeer von der Autobahn Tel Aviv nördlich fahrt Richtung Haifa, Richtung Karmel, dann kommt ihr an der Autobahn an Herzliya vorbei. Herzlstadt. Ja. Das ist die große Menorah vor der Knesset in der Jerusalemer Neustadt. Die Knesset ist das Parlament, und die Menorah ist ein biblisches Symbol. Die stand ja im Heiligsten des Tempel und sie symbolisiert den Messias. Ich habe das in einer Predigt hier mal erklärt, warum die Menorah den Messias symbolisiert. Das führt jetzt zu weit, wenn ich das jetzt hier näher ausführe. Aber es ist das Zeichen des Messias und auch das Zeichen der christlichen Gemeinden. Die Leuchter in Offenbarung 2 und 3, wo die sieben christlichen Gemeinden vorgestellt werden, diese sieben Leuchter, das ist jeweils eine Menorah. Die Menorah, die sieben, ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Und die Gemeinde soll eben Gottes Licht sein, Gottes vollkommenes Licht in dieser Welt ausstrahlen. Und diese Menorah haben die Engländer dem Staat Israel zur Staatsgründung geschenkt im Jahr 1948, und die wurde eben vor der Knesset aufgestellt. Hier machen dann immer die Reisegruppen ihr obligatorisches Gruppenfoto. Das ist auch ein historischer Moment. In welchem Jahr wurde dieses Bild wohl aufgenommen? 48 nicht, nee. 67, Sechstagekrieg, genau. Im Sechstagekrieg 1967 hat eine jüdische Fallschirmeinheit, da gehören diese Herrschaften dazu, die haben die Altstadt von Jerusalem eingenommen, die damals jordanisch war, war knapp 20 Jahre, 19 Jahre war die Altstadt von Jerusalem jordanisch, und im Sechstagekrieg war die Altstadt Jerusalems zum ersten Mal wieder nach 1900 Jahren in jüdischer Hand. Und die Soldaten stehen hier vor der Klagemauer und sind ja völlig ergriffen, denn es war den Juden verboten, an der Klagemauer zu beten. Es war nicht erlaubt unter der arabischen Herrschaft. Und als dann diese Fallschirmeinheit die Altstadt erobert hat, konnten die Juden wieder an der Klagemauer beten. Und man sieht die Ergriffenheit dieser Soldaten, ein super Pressefoto, das ging um die Welt damals, dieses Foto. Sie konnten es nicht fassen, oder sie ahnten, was ihnen hier gelungen ist. Hier ist biblische Prophezeiung, die die alttestamentlichen Propheten schon gegeben haben, in Erfüllung gegangen. Ja, ich glaube, wir machen mal eine Pause, ne? Bevor wir das hier erklären. Ist das nicht auch die nächste Serie schon, Fabrizio, ab dem Bild? Dann machen wir hier die Pause.